Seid ihr bereit für eine, jawohl, wer war das? Sehr schön, ja, Michael, hey, gestern 3-3, ne? Das war ein schönes Spiel, oder? Ah, gute Laune mitgebracht, sehr schön. Seid ihr bereit für eine letzte Runde Beziehungskiste? Das wird nochmal herausfordernd, ihr Lieben. Aje, womit haben wir uns in den letzten Wochen beschäftigt, letzten 3 Wochen, als wir in die Beziehungskiste geschaut haben? Es ging darum, dass wir die Möglichkeit haben, dass es tatsächlich eine Möglichkeit gibt, gesunde, glückliche, erfüllende Beziehungen zu leben und zu bauen. Wir haben dabei auf Prinzipien geschaut, die wir in unserem Leben anwenden können, Dinge, die uns Gott nennt und Gott mit in die Hand gibt. Und ja, wir haben dabei vornehmlich auf Liebesbeziehungen, auf romantische Beziehungen geschaut. Doch ich hoffe, dass ihr auch diese Dinge, dass es so, wie ich es mir gedacht habe, leicht fällt, diese Dinge auch auf eure normalen Beziehungen, eure Beziehungen in euren Familien, am Arbeitsplatz zu übertragen. Und der Kerngedanke, der so da drin deutlich wurde, war ja, dass eine glückliche, erfüllende Beziehung nicht dadurch kommt, dass du hoffentlich die richtige Person findest, die dafür sorgt, dass alles gut wird, sondern der Kerngedanke war, glückliche, gesunde, erfüllende Beziehungen sind möglich, wenn du bereit bist, die richtige Person zu werden und zu sein. Wir haben darüber gesprochen, dass eine gesunde Beziehung erfordert, Einsatz, Vorbereitung. Wir wissen, dass in jedem anderen Bereich unseres Lebens, dass es so ist, dass Erfolg nur dann kommt, wenn wir uns vorbereiten, wenn wir Einsatzwillen und Einsatz an den Tag bringen, wenn wir bereit sind, was zu investieren. Und so ist das auch bei unseren Beziehungen. Lasst uns das tun. Lasst uns in gesunde Beziehungen investieren. Lasst uns darauf vorbereiten. Jesus hat gesagt, wie wir so eine Beziehung bauen können, wie wir sie leben können. Er hat gesagt, liebt einander. Nächste Folie bitte. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Liebt nicht irgendwie. Liebt nicht so, wie alle möglichen euch erklären, was Liebe sein könnte, sein sollte, sondern liebt so, wie ich euch geliebt habe. Mit der gleichen Liebe, mit der ich euch begegne. So sollt ihr einander lieben. Und das funktioniert nicht dadurch, dass ihr euch jetzt ein paar Punkte aufschreibt und sagt, so, das schaffe ich jetzt, mit Anstrengung. Es geht nicht darum, dass wir irgendetwas schaffen müssen, sondern etwas werden dürfen. Jesus hat gesagt, wie wir das schaffen können. Er sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Die beste Investition, die beste Vorbereitung für eine gesunde Beziehung, für erfüllende Beziehungen, gute Beziehungen, die du lebst, ist deine Verbindung zu Jesus. Deine Nähe zu Jesus. Weil er uns zeigen möchte, wie wir lieben können, was diese Liebe bedeutet, wie diese Liebe konkret aussieht, hat Paulus dann in dem Kleingedruckten praktisch verfasst, im 1. Korintherbrief. Da schreibt er uns, wie diese Liebe, was das konkret ausmacht, die Jesus für dich hat und die wir jetzt für andere haben dürfen und lernen dürfen. Und wir haben letzten Sonntag mit einem Fazit von Paulus zu dieser Liebe, zu dieser Art von Liebe gesprochen. Und der hat dann gesagt, eine Folie weiter bitte. Na, habe ich gar nicht. Okay, lass weg, da kommen wir gleich noch zu. Das ist mein Fehler. Er hat nämlich gesagt, lasst uns wie Erwachsene lieben. Er hat gesagt, ich habe gelernt, das Kindliche abzulegen und wie ein Erwachsener zu handeln. Wir dürfen lernen, erwachsen zu lieben. Was heißt das? Paulus sagt, in unserer Gesellschaft, da leben wir förmlich in einer Kultur, in der wir lieben wie Kinder. Unsere Art und Weise, was die Gesellschaft verbreitet, wie Liebe, wie Beziehung zu bauen und zu leben ist, ist wie Kinder denken, wie Kinder urteilen. Wie sind Kinder drauf? Kinder sind ungeduldig. Kinder lassen sich schnell reizen. Kinder sind selbstsüchtig. Kinder wollen immer nur das so, wie sie es wollen und zwar am besten sofort. Und genauso lieben wir auch. Und es bedarf einer Entscheidung zu sagen, ich will jetzt erwachsen werden. Ich will jetzt erwachsen lieben. Ich lege das Kindliche jetzt ab und wir dürfen wie Kinder lernen, erwachsen werden. Kinder schauen sich das in dem Umfeld ab, was es bedeutet, erwachsen zu sein. Wir dürfen mit Jesus unterwegs sein. Wir dürfen seine Nähe genießen. Wir dürfen uns in seine Nähe begeben und von ihm lernen, was es heißt, so zu lieben, wie wir so lieben können. Wir dürfen unterwegs sein mit ihm. Und damit sind wir wieder an dem Punkt, die beste Investition, die beste Vorbereitung für eine gesunde, gute Beziehung ist die Nähe, ist deine Verbindung zu Jesus. Heute werfen wir einen weiteren Blick in die Beziehungskiste, noch einen weiteren, und das ist jetzt die Folie. Das ist das Thema für heute. Und täglich grüßt das Murmeltier. Und täglich grüßt das Murmeltier. Geht aber noch weiter. Lasst es uns endlich rausschmeißen. Lasst es uns endlich rausschmeißen. Was meine ich damit? Kennt ihr das, dass ihr in einer Beziehung immer wieder an den gleichen Punkt kommt? Immer wieder an die gleiche Stelle? Immer wieder in die Situation, wo ihr denkt, sind wir schon wieder da angekommen? Haben wir da nicht schon tausendmal drüber diskutiert? Haben wir da nicht erst vor 2 Tagen drüber gestritten? Sind wir schon wieder da angekommen? Kennt ihr das? Immer und immer und immer und immer wieder kommen wir an den gleichen Punkt. Immer und immer wieder diskutieren wir über die gleichen Dinge. Immer und immer wieder streiten wir über das Gleiche. Wir kommen immer wieder an den gleichen Punkt. Ist es nicht komisch? Wir lernen ganz oft aus unseren Fehlern in Bereichen unseres Lebens, die eigentlich nicht wirklich entscheidend sind, aber in den Bereichen, die unser Leben wirklich ausmachen, die uns das Glück bedeuten, da tun wir uns sehr schwer, aus unseren Fehlern zu lernen. Wir kommen immer wieder an den gleichen Punkt. Und deshalb habe ich folgende Frage formuliert, um die es heute gehen soll. Wie können wir sicherstellen, dass das nächste Mal nicht mehr wie das letzte Mal ist? Wie können wir sicherstellen, dass das nächste Mal nicht mehr wie das letzte Mal ist? Oder anders ausgedrückt, wie kann ich mit den Gewohnheiten, die ich in Beziehungen lebe, brechen, weil sie mich doch kaputt machen und weil sie andere kaputt machen? Wie kann ich diese Gewohnheiten durchbrechen? Oder es noch wieder anders ausgedrückt, wie kann ich eine andere Richtung einschlagen? Wie kann ich meiner Beziehung eine andere Richtung geben? Denn die Richtung bestimmt über das Ergebnis, über das Ziel, was wir erreichen, nicht die Absicht. Nicht nur, weil wir etwas wollen, weil wir uns etwas wünschen, erreichen wir das Ziel ja, sondern es ist entscheidend, welchen Weg wir gehen, welche Richtung wir einschlagen. In vielen Bereichen unseres Lebens ist auch das einleuchtend. Es ist nur komisch, dass gerade wenn es um Beziehungen geht, da beobachte ich, nicht nur an mir selber, sondern auch bei anderen, wenn man so im Gespräch ist, dass man immer wieder in die gleiche Richtung geht und trotzdem erwartet, dass das Ergebnis sich ändert. Deshalb, falls du heute Morgen hier sitzt und dich feststellst, ja, in meiner Beziehung oder in den Beziehungen, in denen ich lebe, komme ich immer wieder an denselben Punkt, dann solltest du heute Morgen verstehen, dann solltest du einsehen, dass du vielleicht nicht auf dem richtigen Weg unterwegs bist, dass du vielleicht eine andere Richtung einschlagen solltest. Nur weil wir etwas wollen oder uns etwas wünschen, werden wir es noch nicht erreichen. Natürlich ist es nicht einfach, eine neue Richtung einzuschlagen, eine Veränderung zu erleben. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder über Veränderung gesprochen, die wir wahrscheinlich brauchen. Und Veränderung ist nie einfach. Eine neue Richtung einzuschlagen ist nie einfach. Es ist nicht einfach, wenn es um die Ernährung geht. Es ist nicht einfach, eine neue Richtung einzuschlagen, wenn es um das persönliche Zeitmanagement geht. Es ist nicht einfach, eine neue Richtung einzuschlagen, wenn es um Finanzen geht, wie ich mit meinem Geld umgehe. Und ich habe das Gefühl, dass es besonders schwierig ist, was zu verändern, wenn es um Beziehungen geht, in denen wir leben. Weil da geht es ja um uns und da müssen wir an uns arbeiten. Und es gibt auch dort so ein paar falsche Annahmen. Ich habe hier in dieser Predigtreihe schon ab und zu von Mythen gesprochen, von Unwahrheiten, die einfach nicht stimmen, aber die uns trotzdem prägen. Und auch hier gibt es so gewisse Mythen, die es uns, glaube ich, schwierig machen oder die uns prägen. Und deshalb tun wir uns so schwer mit Veränderungen oder fällt es uns schwer, eine andere Richtung einzuschlagen. Ich möchte euch nur mal so 3, glaube ich, nennen, die so als Beispiel. Das eine wäre der Erfahrungsmythos. Erfahrung lässt mich klüger handeln. Erfahrung macht mich klüger. Das ist ein Mythos. Und wenn du jetzt denkst, stimmt doch, Erfahrung macht mich klüger. Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht. Eine Erfahrung, die du machst, garantiert nicht, dass du es beim nächsten Mal besser machst. Erst die Auswertung einer Erfahrung gibt dir die Möglichkeit, dass du es beim nächsten Mal besser machst. Erst die Auswertung, erst die richtigen Rückschlüsse aus einer Erfahrung
Und dann die neue Richtung, die man einschlägt, gibt dir die Möglichkeit, dass es beim nächsten Mal besser macht. Aber wenn wir in unseren Beziehungen eine Erfahrung auswerten, dann tun wir das ganz oft in die Richtung, aber nicht in die Richtung. Wir werten ganz oft aus nach da, aber nicht nach hier. Wir sagen, natürlich musste das schief gehen, denn er ist so ein Idiot. Natürlich musste das so kommen, denn sie hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Natürlich musste das kommen, denn alle Männer sind gleich. Natürlich musste das so kommen, denn Frauen wollen schließlich nur einen dicken Ring am Finger. Natürlich. Aber wir schauen sehr selten, wenn es um Erfahrung geht, darauf, okay, was habe ich vielleicht falsch gemacht? Wo habe ich vielleicht auch etwas dazu beigetragen? Anstatt mein Verhalten, mich selber aufgrund der gemachten Erfahrung auszuwerten, fangen wir an, die andere Person zu beschuldigen. Der nächste Mythos ist ziemlich ähnlich. Ich weiß es besser, Mythos. Seitdem ich richtig und falsch kenne, mache ich es besser. Aber das stimmt auch nicht. Auch das ist nicht wahr. Wir glauben, wenn wir den Unterschied von richtig und falsch kennen, dass wir es automatisch auch richtig machen. Das ist Quatsch. Denn das würde bedeuten, dass wir automatisch auch plötzlich die Selbstkontrolle haben, es richtig zu machen. Dass wir automatisch auch die Selbstdisziplin, die Disziplin aufbringen, es beim nächsten Mal richtig zu machen. Aber das ist nicht so. Vielmehr passiert Folgendes, wenn jemand zu uns kommt, durch diesen Mythos, passiert Folgendes. Es kommt jemand zu uns und sagt uns, weist uns auf einen Fehler, auf ein Versagen, auf ein falsches Verhalten hin. Und dann sagen wir, ich weiß. Ich weiß es. Ich weiß ja. Brauchst du mir jetzt nicht zu erklären. Ich weiß, ich habe es selber gemerkt. Ich mache es beim nächsten Mal besser. Ich weiß es. Und doch tun wir es nicht. Wir haben zwar die Möglichkeit, es besser zu machen, doch nur weil wir es besser wissen und die Möglichkeit haben, es besser zu machen, bedeutet das nicht, dass wir es automatisch auch besser machen. Ich weiß, dass es Melli aufregt, dass Melli es wirklich ärgert, wenn ich meine Schuhe vor der Haustür ausziehe und sie nicht gleich in den Schuhschrank räume. Ich denke so, ich ziehe sie doch in 2 Stunden wieder an. Sie stört es. Ich weiß das. Ich weiß, dass es Melli wahnsinnig macht, wenn ich nach Hause komme, sie am Kochen ist und ich so drüber gucke und meine so, oh, ihr könnt aber noch ein bisschen mehr davon rein und meinst du, dass ich davon satt werde? So, ich weiß, dass sie das wahnsinnig macht und richtig zum Kochen bringt. Ich mache es aber nicht besser beim nächsten Mal. Ich mache es wieder. Und dann haben wir einen kleinen Streit, warum ich denn immer wieder das Gleiche sage. Und ich sage, ich weiß, brauchen wir nicht wieder drüber zu reden. Und dann mache ich Folgendes. Ich sage ihr, was sie seit dem letzten Streit nicht besser gemacht hat, obwohl sie es eigentlich auch besser wüsste. Und ich tue wieder das, was wir auch bei dem anderen Mythos tun. Wir beschuldigen andere, anstatt selber zu sagen und darauf zu gucken, was ich besser machen könnte. Noch ein letzter Mythos, der dafür sorgt, dass wir immer wieder den gleichen Fehler machen. Und das ist der Zeitmythos. Ich bin 25 Jahre, ich bin 30 Jahre alt, die Zeit spielt gegen mich. Ich werde nicht jünger. Stimmt, du wirst nicht jünger. Aber die Zeit spielt nicht gegen mich. Oh, doch. Alle meine Freunde, wenn ich noch einmal auf einer Hochzeit als Gast sitze, renne ich schreiend raus. Zeit spielt gegen mich. Es ist ein Mythos. Und das ist wahrscheinlich eins der schwierigsten Aufgaben, wenn es um glückliche Beziehungen geht, zu verstehen, dass die Zeit unser Freund, dass die Zeit dein Freund ist. Denn es braucht Zeit, sich vorzubereiten. Es braucht Zeit, eine Beziehung zu bauen. Es braucht Zeit, eine neue Richtung und neue Richtungen einzuschlagen. Es braucht Zeit, miteinander das richtige Gleichgewicht zu finden. Es braucht Zeit, miteinander eine Perspektive, eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln. Es braucht Zeit, seinen eigenen Beitrag am Problem zu erkennen. Und dann braucht es auch Zeit, um an sich selber zu arbeiten. Mit der Zeit wirst du Dinge sehen, wirst du Dinge hören, wirst du Dinge annehmen können, die du jetzt noch nicht siehst, die du jetzt noch nicht hören kannst, die du jetzt noch nicht annehmen kannst. Doch ohne Zeit machen wir wieder das Gleiche. Wir geben die Schuld einfach den anderen. Ich habe keine Zeit, an mir zu arbeiten. Die Schuld liegt sowieso bei jemandem anders. Und wenn wir das tun, wenn wir die Schuld immer nur beim anderen suchen, dann ist das nur ein Weg, durch den wir uns erlauben, unsere Probleme mit in die Zukunft zu schmuggeln. Wenn wir immer in unseren Beziehungen die Schuld und die Verantwortung nur beim anderen suchen, ist das ein Weg, wie wir unsere Probleme mit in die Zukunft schmuggeln. Und das wird die Zukunft nicht verbessern. Deshalb möchte ich heute mit euch über den ersten Schritt in eine wirklich neue Richtung sprechen. Über den ersten Schritt in eine wirklich neue Richtung. Lasst uns das Murmeltier endlich rausschmeißen. Und auch diesen ersten Schritt können wir wieder von Paulus lernen. Paulus, der war ja ein Pharisäer, das heißt, er war ein jüdischer Schriftgelehrter. Dann ist er Jesus begegnet, hat Jesus kennengelernt und hat angefangen, Jesus nachzufolgen. Und er tat eine total verrückte Sache. Als Jude predigte er von Jesus und ging damit zu den Heiden. Und damit in eine Kultur, die so anders war wie er selbst, die so anders geprägt war, als er geprägt war, die so anders gedacht hat, die so andere Werte hatten, die so andere Verhaltensweisen hatten, als die für ihn normal waren. Und er ging dorthin, er ging als Jude und predigte über einen jüdischen Messias, einen Retter, unter Nichtjuden, Heiden, die Götzen verehrten, die Sklaven hielten, bei denen Macht alles rechtfertigen konnte und alles erlauben konnte, und ging dort mit einer Botschaft hin, die lautete: Gott liebt dich, Gott ist für dich und jeder Mensch ist wertvoll. Frauen haben Rechte, Kinder haben Rechte, ja sogar Sklaven haben Rechte in seinen Augen. Und jeder Mensch, jeder einzelne Mensch ist nach seinem Bild geschaffen. Welch einen Wert hat jeder Mensch? Und dieser Jesus liebt dich so sehr, dass er auf diese Erde gekommen ist. Und ja, er ist für dich am Kreuz gestorben. Er ist für dich gestorben, aber er ist nicht dort geblieben. Er ist nach 3 Tagen wieder zum Leben auferstanden. Dass dieser Paulus damals in Ephesus, in Korinth und in Rom überhaupt angehört wurde, ernst genommen wurde, ist ein Wunder. Doch sie hörten diesem Paulus zu, sie hörten ihm zu, und die ersten Kirchen in der nichtjüdischen Welt wurden geboren und sind entstanden. Und er schrieb ganz, ganz viele Briefe. Ganz, ganz viele Briefe, das halbe Neue Testament besteht aus seinen Briefen. Und er reagiert in diesen Briefen auf Umstände, auf falsche Annahmen, die damals eben geherrscht haben, auf merkwürdige Denkweisen. Paulus wurde mit unfassbar vielen falschen und merkwürdigen Annahmen konfrontiert. Und er schrieb ganz viele Briefe an diese Gemeinden. Seine Botschaft, dass es nur einen Gott gibt. Und dieser Gott hat etwas in dieser Welt getan, das dir und deinem Leben einen komplett neuen Wert gibt, eine komplett neue Sichtweise, eine ganz andere Perspektive eröffnet. Das war für alle etwas völlig Neues. Das ist übrigens auch der Grund, wenn du hier vielleicht sitzt oder du jemanden kennst, der sagt: Ihr Christen, ihr seid alle so anders, ihr denkt alle so anders, euer Leben ist so ganz anders. Der Grund liegt darin, als Christ, als jemand, der mit Jesus lebt, bekommst du eine andere Sichtweise auf alle Dinge. Du kannst eine ganz andere Perspektive einnehmen auf das Leben und auf alles, was damit zusammenhängt. Und einen seiner Briefe schreibt Paulus eben an die Christen in Rom. Und in diesem Brief schreibt er nun von dem ersten Schritt, eine neue Richtung einzuschlagen. Er schreibt diesen ersten Schritt mit Blick auf die Art und Weise, wie die Leute gelebt haben. Er betrachtet das ganze Leben. Ich möchte diesen ersten Schritt heute aber nur auf die Art und Weise, wie wir mit unseren Beziehungen umgehen, wie wir dort den ersten Schritt in eine neue Richtung tun können, betrachten. Ihr dürft gerne eure Bibeln mit aufschlagen. Schlagt Römer Kapitel 12 auf. Römer Kapitel 12. Dort starten wir im ersten Vers. Paulus schreibt, weil Gott so barmherzig ist. Mit anderen Worten, er schreibt dort, mit Blick auf all das, was Gott für dich getan hat. Ja, was hat er denn für mich getan? Nun, da hat Paulus 11 Kapitel vorher drüber geschrieben. Kannst du dir zu Hause durchlesen, werden wir heute nicht anschauen. Aber zusammengefasst schreibt er dort, Gott liebt dich. Gott will das Beste für dich. Und er hat dich eingeladen, dass du ihn jetzt seinen himmlischen Vater nennst. Dort steht in diesen ersten Kapiteln, dass er alles dafür getan hat, dass er sein Leben dafür gegeben hat, dass all deine Schuld, all das, was dich von ihm trennen könnte, all deine Fehler, all das Chaos in deinem Leben, all dein Versagen, all das, was dich unheilig macht, all das, was dich von Gott trennt, dass er dir das vergeben hat, für immer und ewig, sogar das, was du nochmal tun wirst in der Zukunft. Es soll keine Rolle mehr spielen und dich trennen von Gott. Das steht in diesen ersten 11 Kapiteln. Es steht dort, jetzt darfst du eine Beziehung leben mit dem lebendigen Gott. Jetzt darfst du in seiner Gemeinschaft leben. Jetzt darfst du in seiner Liebe leben. Er gibt dir nicht das, was du verdienst. Das wäre nämlich nicht so viel Gutes gewesen. Und er gibt dir auch nicht das, was du vielleicht noch verdienen könntest, denn das wäre auch nicht so viel gewesen. Er schenkt dir alles, was du bist, was er ist und was er geben kann. Er schenkt dir alles, was er ist und was er geben kann. Mit Blick auf all das, mit Blick auf seine Barmherzigkeit, schreibt er jetzt, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern. Er fordert uns auf. Wenn Paulus uns zu irgendetwas auffordert, dann, weil es wahrscheinlich da in uns auch einen Widerstand gibt. Ich fordere euch auf, denn das, was ich euch jetzt sagen werde, das wirst du vielleicht nicht unbedingt gerne machen wollen. Ich fordere euch auf, denn das ist etwas, was euch vielleicht jetzt gleich ein bisschen merkwürdig vorkommen könnte. Er schreibt auf, ich fordere euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Mit anderen Worten, ich fordere euch auf, gebt Gott einen Blankoscheck über euer Leben. Gebt ihm einen Blankoscheck über euer Leben, sodass Gott eintragen kann, was er damit macht. Und hört mir zu, ihr tut das nicht, damit er dann euch wieder was zurückgibt, sondern ihr tut das mit Blick auf das, was er schon alles getan hat. Das ist eure Motivation. Das ist es. Er schreibt weiter. Es, und damit ist eben euer ganzes Leben gemeint, soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Wir lesen dieses Wort Opfer und denken in dem Moment, Opfer, eine großzügigere Spende, das wäre ein Opfer. Oder wenn wir bei Beziehungen sind, den Champions League-Abend zu opfern, damit ich einen netten Abend mit meiner Frau habe. Das sind so Dinge, die vielleicht wir bei Opfer denken. Ich hatte gestern Abend eine amüsante Situation beim Laternenlaufen der Wetterfrösche unserer Gemeinde. Da stand hinten in unserem Garten halt noch dieser riesen Feuertisch von den Pfadfindern, vom Herbstfeuer, wo Stockbrot drauf gemacht worden, also wo Feuer drauf war und wo dann Stockbrot drüber gebacken wurde. Aber dieser Tisch ist halt riesig groß, da passt halt auch so ein, könnte man so einen ausgewachsenen Menschen drauflegen. Und dann kam, nicht ganz ernst gemeint, diese Frage von einer Person so, was ist denn das? Ist das euer Opfertisch? Ich habe dann noch so gesagt, ja, da werden alle Ungläubigen verbrannt. So. Es wurde als Scherz verstanden. Aber die Leute, die damals diesen Brief das erste Mal bekommen haben, die haben ganz was anderes eben gelesen, als sie hier von Opfer lasen. Die haben nämlich alle selber Opfer schon gesehen dürfen. Die haben alle schon mal selber ein Opfer gebracht. Und als die das gelesen haben, da sind die alle innerlich zusammengezuckt. Denn für sie steht da etwas von wegen, Paulus sagt uns hier, die Zeit der Tieropfer ist vorbei. Die Zeit, in der ihr Ochsen und Schafe und Gänse die Kehlen durchgeschnitten habt, diese Zeit ist vorbei. Jetzt fordere ich euch auf, dass ihr selber mit eurem Leben, dass ihr selber ein lebendiges Opfer bringt und auf diesen Altar klettert und euch Gott hingebt. Und es geht nicht darum, dass ihr euch hingebt, wie bei euren heidnischen Götzenopfern, weil ihr dann dadurch erwartet, dass der Gott euch etwas Gutes tut, sondern ihr sollt das tun, weil Gott schon alles getan hat für euch. Und dann schreibt er, das ist ein Gottesdienst. Nicht das, was wir hier sonntags morgens machen. Das, wenn ihr euch selber hingebt mit eurem Leben, ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Das klingt schon wieder so nach Druck. Und leider ist das eine schlechte Übersetzung des Griechischen. Elberfelder übersetzt das besser, etwas besser schon. Die schreiben, das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Das griechische Wort, was dort steht, lautet Logikos. Logikos. Welches deutsche Wort könnte da wohl von abstammen? Logisch. Logisch. Was Paulus hier sagt ist, wenn ihr das tut, wenn ihr euer ganzes Leben Gott hingebt, ist das der logischste Schritt, den ihr tun könnt mit Blick auf das, was Gott schon alles getan hat. Dass du dich Gott hingibst, ist der logischste Schritt, den du tun kannst. Ich weiß, das klingt nach einem Risiko. Wer weiß, was dann kommt? Wer weiß, was du dann alles aufgeben musst? Was dann passiert? Es klingt danach, viel aufzugeben. Es klingt danach, sich selber aufzugeben. Doch es ist der logische und der einzig logische Schritt, den du gehen kannst. Mit Blick auf all das, was Gott getan hat. Er hat dir gezeigt, wie viel du ihm wert bist. Und dass er für dich das Beste will. Bei dem, was er dir gezeigt hat, ist es der einzig logische Schritt. Oder umgedreht, ausgedrückt, es wäre der irrationalste, unlogischste, dümmste Schritt, Jesus abzulehnen. Und dann schreibt Paulus, wie wir diesen Schritt gehen können. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Mit anderen Worten, passt euch nicht dem Verhalten dieser Welt an, lebt nicht wie alle anderen leben. Wenn du eine Beziehung willst, die anders ist als andere, als alle anderen, dann lebe deine Beziehung anders als alle anderen. Wenn du eine Ehe willst, die anders ist, als wie sie die meisten haben, dann musst du deine Ehe anders gestalten, als die meisten es tun. Was Paulus hier sagt, ist Folgendes. Sei nicht wie dieser Typ. Eine Lebkuchen-Ausstechform. Und als ich danach gefragt habe, wurde ich gesagt, warum muss das ein Lebkuchenmann sein? Ich bin froh, dass ich allen, die sich ausgegrenzt fühlen, auch eine Lebkuchenfrau präsentieren kann. Sei nicht so. Sei nicht wie so ein Lebkuchen-Persönchen. Persönchenine, ich weiß nicht, wie man sagt. Sei nicht so. Denn wenn du so bist, dann lebst du ein Leben wie jeder andere. Paulus will nicht, dass du so ein angepasstes, normales Leben lebst, wie alle anderen. Er sagt, es gibt einen anderen Weg. Er sagt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Paulus sagt, du kannst anders leben. Willst du so ein Lebkuchenmann sein? Das würde heutzutage so klingen. Männer sind alle gleich, Männer sind alle gleich, Männer sind alle gleich, Männer sind alle gleich. Frauen wollen sowieso nur einen Ring am Finger, Frauen wollen sowieso nur einen Ring am Finger, Frauen wollen sowieso nur einen Ring am Finger. Mir sind auch noch jede Menge andere Klischees eingefallen, aber wir haben Sonntag und wir haben Vormittag, deswegen habe ich sie sein gelassen. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Es gibt diese Form von Denke über Beziehung, über Mann, über Frau, diese Gesellschaft, die Welt prägen. Und Paulus sagt, pass dich dem doch nicht an. Du hast doch eine andere Möglichkeit. Du kannst doch etwas anderes sein. Willst du wirklich so leben? Paulus sagt, du musst nicht so leben. Besonders wenn es um deine Beziehung geht. Er sagt, wenn du so ein Lebkuchenmann nicht sein willst, dann könntest du vielleicht sowas hier sein. Es sieht aus wie ein normales Auto, sieht aus wie alle anderen Autos, aber es kann sich verwandeln. Und es kann etwas viel Cooleres, viel Stärkeres, etwas Neues entstehen. Ich habe leider keinen Transformer mehr bekommen, Transformierer, Verwandler, wie ich ihn aus meiner Kindheit kenne. Die sehen besser aus als das. Aber die Frage ist, was wollen wir sein? So ein Lebkuchenmann, das können wir ohne Anstrengung sein. Ja, so werden wir geboren. Aber du kannst ein Transformer sein. Du kannst einer sein, der sich verwandelt zu etwas Coolem, Neuen, Besseren, Stärkerem. Und Paulus sagt, wie das geht? Durch die Veränderung unserer Denkweise. Hey, das funktioniert nicht durch ein Gebet. Nicht dadurch, dass du sagst, Gott, bitte mach doch, dass ich da anders denke. Dass ich beim nächsten Mal nicht den gleichen Fehler mache. Es funktioniert nicht dadurch, dass du ein Versprechen gibst, auch Gott nicht. Gott, ich verspreche dir, beim nächsten Mal mache ich es anders. Es funktioniert dadurch, dass du bereit bist, in einen Prozess einzusteigen. Wie wenn du ein, was hier gemeint ist, diese Verwandlung, dieser Prozess, von der hier geschrieben wird, ist eine Erneuerung, wie wenn du ein Auto eine neue Farbe geben willst. Dann machst du sinnvollerweise erst den ersten Schritt, alte Farbe runterschleifen und dann erst die neue Farbe rauf, den neuen Lack. Wenn du ein Möbelstück renovierst, restaurierst, wenn du da was Cooles, Neues draus machen willst, dann machst du bestenfalls erst den ersten Schritt, alte Farbe runter, dann den zweiten Schritt. Es ist ein Prozess, machst die neue Farbe wieder drauf. Wenn du das nicht machst, wenn du einfach die neue Farbe drüber setzt und sagst, so, komm, machen wir jetzt neu, wird irgendwann das schöne Neue auch wieder abblättern. Es wird nicht funktionieren. Deshalb fordert Paulus uns auf, mit Blick auf alles, was Gott für dich getan hat, für uns getan hat, gib dein Leben Gott. Und dann kann ein Prozess anfangen. Dann kann ein Prozess anfangen. Und das, was wir an diesem Prozess nicht mögen, ist, dass das Zeit braucht. Es ist ein Prozess, dass das Leben neu wird mit Jesus. Und das braucht Zeit. Zeit, die wir uns selber nicht nehmen, die wir übrigens auch anderen Menschen ganz oft nicht geben. Da sind wir als Christen ja manchmal echt gnadenlos. Der hat sich doch für Jesus entschieden. Warum macht er noch das und das und das und das? Der muss doch anders leben jetzt. Veränderung ist ein Prozess. Und Jesus sollte diesen Prozess in den Händen halten und nicht wir. Und er sagt, was sich ändern muss, wann es sich ändern muss, wie es sich ändern muss. Und wir nehmen uns diese Zeit dafür höchst selten, ungern. Speziell, wenn es um unsere Beziehung geht. Aber habt ihr schon mal gehört, dass jemand einfach in eine Beziehung reingestürzt ist und dass es am Ende gut ausging? Ich nicht. Ich nicht. Es braucht Zeit, dass etwas anders wird, als es normal ist. Es braucht Zeit, nicht nur einen Knopfdruck, dass etwas anders wird, als es immer schon war und als es überall ist. Und Paulus sagt, das zahlt sich aber aus. Er schreibt dann nämlich weiter, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Wenn du Jesus einlädst und sagst, sei du mein Boss, sei du der Herr, sei du mein König, sei du derjenige, der mein Leben in die Hand nimmt und du bist bereit, Zeit hinein zu investieren in diesen Prozess der Veränderung, mit Jesus unterwegs zu gehen, Jesus zu erlauben, dein Denken auch zu hinterfragen und vielleicht zu verändern, dann ist das das Ergebnis. Du wirst wissen, was Gott will und das ist echt bedeutend. Ich sage euch, warum. Weil solange du nicht siehst, was Gott sieht, wirst du auch nicht das tun wollen, was er sagt. Solange wir nicht sehen und erkennen, was Gott da sieht, was der Grund dafür ist, haben auch wir keinen Grund, es so zu tun, wie er sagt. Das, was für dich jetzt vielleicht keinen Sinn macht, kann aber dann, wenn wir die Zeit investieren, irgendwann Sinn machen. Irgendwann kommt der Moment und es macht Klick und du denkst, au, jetzt verstehe ich. Jesus, natürlich, es ist logisch, das so zu machen. Das habe ich vorher nicht sehen können. Oder beim Bild vom letzten Sonntag zu bleiben, wir dürfen erwachsen werden, wir dürfen erwachsen lieben. Was ist die Frage, die Kinder als erste stellen und zwar immer und immer und immer wieder? Warum? Warum? Mach das bitte so. Warum? Kannst du das bitte sein lassen? Warum? Im Leben von Kindern gibt es so viele Dinge, die keinen Sinn machen und sie nicht verstehen, warum sie das tun sollten. Es gibt so viele Dinge, die Kinder, für die es keinen Sinn gibt. Und genauso tut jeder von uns auch erst die Dinge, die er versteht und nicht die Dinge, die einfach nur von ihm verlangt werden. Und das ist das Schöne an der Nachfolge Jesu. Das ist das Schöne, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Gott will, dass wir verstehen. Gott zwingt uns zu nichts. Gott sagt nicht, jetzt sieh zu, mach das einfach so, wie ich es dir sage. Egal, ob du das verstehst oder nicht, ich will das, jetzt sieh zu, dass du es machst. So ist Gott nicht. Jesus lädt uns ja ein, komm mit, folge mir, lass uns gemeinsam unterwegs sein. Ich will auch mit dir unterwegs sein, ich will in dein Leben kommen. Lass uns über die Dinge sprechen, die du gerade so machst. Stell mir deine Fragen, da wo wir Gott mit hineinnehmen, da wo wir ihm unsere Fragen stellen, wo wir Kämpfe haben, wo wir immer wieder an denselben Punkt kommen in unseren Beziehungen, da dürfen wir irgendwann an den Punkt kommen und denken, au, Jesus, jetzt verstehe ich, es macht Sinn. Es ist logisch. Jetzt kann ich sehen, was ich vorher nicht sehen konnte. Jetzt kann ich hören, was ich vorher nicht hören wollte und nicht konnte. Jetzt kann ich annehmen, was ich vorher nicht annehmen wollte. Was ist dieser Wille Gottes? Auch das schreibt Paulus. Er schreibt, es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Gott hat dich geschaffen und er hat einen guten Plan für dich. Er weiß, wie du am besten funktionierst. Und Gott liebt es, wenn ein Plan funktioniert. Er liebt es. Sein Wille ist, dass das aufgeht, dass das funktioniert. Und es ist das Beste, was dir geschehen kann. Doch wenn du so denkst, wie du schon immer gedacht hast, wirst du auch die Dinge tun, die du schon immer getan hast. Wenn du dich jetzt fragst, okay, was hat das jetzt alles mit unseren Beziehungen zu tun? Aufgepasst. Jeder von uns, in jeder Beziehung, in der wir leben, wir tun doch nur Dinge, die für uns auch Sinn ergeben, oder? Ich meine, keiner will doch irgendwas tun in einer Beziehung, wo er sagt, so, es macht sowieso keinen Sinn. Wir wollen die Dinge tun, die Sinn ergeben. Und wir haben für alles eine Erklärung. Wir haben eine Erklärung, warum wir beim letzten Mal wütend geworden sind. Wir haben eine Erklärung, warum wir da nicht ganz ehrlich waren und vielleicht was verschwiegen haben. Wir haben eine Erklärung dafür, warum ich beim letzten Mal was durch die Gegend geschmissen habe, warum ich abgehauen bin. Ich habe eine Erklärung dafür, warum ich das schon wieder gesagt habe und das immer noch nicht geändert habe. Ich habe immer für alles eine Erklärung und es macht für mich Sinn, warum ich welche Entscheidungen getroffen habe. Die Frage ist nur, ob wir an den Stellen, wo wir in Beziehungen so dort stehen, ob wir uns dann nicht diese Frage hier stellen sollten. Habe ich die auf der Folie? Wenn es doch nicht funktioniert, geht es vielleicht auch anders? Ich meine, es macht alles für mich einen Sinn, aber es funktioniert nicht. Geht es vielleicht auch anders? Und da fängt dann Veränderung bei uns an. Vielleicht muss das Alte erstmal abgeschliffen werden, damit etwas Neues kommen kann. Vielleicht muss die Art und Weise, wie ich in einer Situation denke, erstmal als Möglichkeit gesehen werden, die ist vielleicht nicht richtig. Vielleicht gibt es auch noch eine andere. Denn nur eine veränderte Denkweise wird auch andere Ergebnisse bringen. Und wir haben in diesen Wochen viel über Veränderungen gesprochen hier. Das kostet Mut. Denn es bedeutet eben zu sagen, es macht für mich vielleicht Sinn, aber es gibt vielleicht auch noch was anderes und ich brauche Veränderung. Braucht Veränderung. Es bedeutet Kraft, weil es bedeutet, okay, ich muss mich darauf einlassen, einen Prozess einzugehen. Es braucht Zeit, es braucht Aufmerksamkeit. Vielleicht braucht es neue Freunde. Vielleicht musst du eine schwierige Entscheidung treffen. Wenn es nicht funktioniert, geht es vielleicht auch anders? Und wenn wir diese Frage stellen, geht es vielleicht auch anders? Und wir stellen sie in der Verbindung mit Jesus. Jesus, geht es vielleicht auch anders? Dann werden wir irgendwann in der Lage sein, den Willen Gottes zu erkennen und zu verstehen. Und dann darf es gut werden. Darf es vollkommen werden. Darf sein Plan aufgehen. Du wirst in der Lage sein, falsche Annahmen loszulassen. Es wird dich befähigen, alte Denkweisen loszulassen, die dich und deine Beziehung bisher gefangen hielten und dafür gesorgt haben, dass es so ist, wie es bisher immer war. Ich möchte euch zum Schluss ein paar mögliche Beispiele geben, was ich damit meine und wie sowas anfangen kann. Es sind wirklich nur ein paar Beispiele und bei euch können ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Folgende Annahme prägt dich vielleicht. Meine Situation ist einzigartig. Die Situation, in der ich stecke, die ist einzigartig. Wenn das dein Denken ist, lass mich dir etwas sagen und ich sage es, weil ich möchte, dass es besser wird und weil ich dich mag. Weißt du, wann man so etwas sagt, meine Situation ist einzigartig? Das sagt man, weil es der einfachste Weg ist, einem guten Rat zu umgehen, einem guten Rat auszuschlagen, Veränderung anzugehen. Jemand gibt dir einen guten Rat und du sagst, ja, ich weiß, aber meine Situation ist eine andere, ist nicht so wie das. Du bist einzigartig. Aber nicht deine Situation. Die haben vielleicht schon viele, viele andere erlebt. Und wenn du anders denkst oder denken willst, wenn du Veränderung willst, dann musst du dieses Denken abschütteln, dass deine Situation jetzt ganz anders ist. Denn dann hast du die Möglichkeit zur Verbesserung. Eine zweite Denkweise, die mag ich am liebsten. Es mag vielleicht nicht richtig sein, aber es macht mich glücklich und Gott will doch, dass ich glücklich bin. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das habe ich schon häufiger gehört. Ja, ich mag, vielleicht hast du recht, das ist nicht ganz richtig, aber es macht mich doch glücklich und Gott will doch, dass ich glücklich bin. Und ich glaube, jeder von euch hat das auch schon genutzt. Nicht laut, nicht öffentlich, nicht mir gegenüber, sondern in sich drin. Oh Mann, ich weiß, eigentlich ist das nicht richtig, aber ich brauche das gerade. Irgendwie tut mir das gerade doch gut und da kann Gott doch nichts gegen haben. Doch wenn etwas nicht richtig ist, dann kann es dich nie ans richtige Ziel bringen. Das funktioniert nicht. Jesus hat tatsächlich eine Formel zum Glücklichsein gegeben. Wenn du glücklich sein willst, lese seine Predigt, die bekannteste, die es gibt, die Bergpredigt. Dort heißt es nämlich wie folgt, das habe ich nicht auf der Leinwand. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, dass sie das alleine nicht packen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit, das heißt nicht nach dem, was ich will, sondern nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden es im Überfluss erhalten. Wenn du allerdings immer nur deinen Appetit, den du gerade hast, sättigen willst, wenn du immer nur deinem Appetit folgst und nicht darüber nachdenkst, ob es gesund ist, ob es gut und richtig ist, dann kann ich dir sagen, dann wirst du sehr wahrscheinlich nicht gesund leben und wahrscheinlich auch nicht satt werden, sondern die Folge ist ganz oft, dass wir nur noch mehr haben wollen. Doch Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, wird nie hungern, nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Es gibt viele Denkweisen, die Veränderung vielleicht bedürfen. Und meine Frage ist jetzt, was machst du mit all dem, was wir an Prinzipien, an Wahrheiten, an Zusprüchen von Gott gelernt haben in den letzten 4 Wochen? Was machst du jetzt damit? Wie willst du damit umgehen? Willst du sagen, ja, habe ich verstanden, Haken drunter? Wusste ich schon alles, Haken drunter? Was machst du mit diesen Karten? Auf einzelnen Plätzen liegen noch ein paar, die wir am ersten Sonntag hier auf jedem Platz liegen hatten, wo du dich einer Herausforderung stellen konntest und sagen könntest, ich möchte an einer Eigenschaft meines Charakters arbeiten. Was hast du damit gemacht und was willst du damit machen? Wisst ihr, ich möchte nicht, dass wir hier sonntags sitzen und sagen so, oh ja, ist alles stimmt und ach Gott hat mich auch lieb und so. Und wenn wir aus der Tür gehen, haben wir es wieder vergessen. So geschieht Veränderung nicht. Es ist die Frage, ob wir damit etwas machen, ob wir uns damit vorbereiten, ob wir damit investieren in unsere Beziehungen. Oder, um es mit den Worten von Paulus eben zu sagen, weil Gott so barmherzig ist, mit Blick auf all das, was er getan hat, mit all den Dingen, die er dir zuspricht, die er dir geben möchte für deine Beziehungen, fordere ich euch auf, euch jetzt mit eurem ganzen Leben Gott hinzugeben. Macht es mit Blick auf dem, was Gott alles sagt, die Liebe, die er für uns hat, die er uns entgegenbringt. Macht es nicht Sinn, dass wir dieser Liebe auch in unseren Beziehungen wollen? Macht es dann nicht Sinn, sich ganz Gott hinzugeben? Ist es nicht das Logischste, was wir tun können? Das ist eure Entscheidung. Ich finde, Beziehung und all diese Gedanken sind eine Riesenherausforderung. Das habe ich persönlich in den letzten Wochen erlebt. Aber wir haben einen Gott, der sagt, ich bin da. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Und wir werden dir nächsten Sonntag, da werden wir einen Gottesdienst fürs Herz feiern. Der wird nicht mehr speziell um Beziehungskisten gehen, aber wir werden dir ganz praktische Angebote machen, wie du mit dem, was dich beschäftigt, mit dem, was dich vielleicht auch frustriert, zu Gott kommen kannst. Du kannst dich ganz praktisch in diesem Gottesdienst neu ausstrecken zu Gott. Du kannst die Verbindung zu ihm suchen. Du kannst hinlegen, was du hinlegen willst. Dazu lade ich euch nächsten Sonntag ein.